Fritz. Podcast.
Jonte Weiland, Trackback.
Hallo von meiner Seite, schönen guten Abend. Schön, dass ihr zuhört und nicht Fußball guckt. Es soll euer Schaden nicht sein. Warum soll es euer Schaden nicht sein? Ich erzähle euch jetzt mal, was wir vorhaben den nächsten 2 Stunden. Dann macht ihr bestimmt den Ton aus beim Fußball und hört lieber zu. Zumindest ist das meine große, große Hoffnung. Trackback ist die Sendung, die ihr hört. Die beschäftigt sich ja mit allen Themen rund ums Netz und der Grimme Online Award. Das ist ein Thema, an dem wir heute nicht vorbeikommen. Gestern Abend wurde der Preis verliehen und unter anderem gewonnen hat pressekompass.net mit der Gründerin Pia sprechen wir darüber nachher, wie es sich anfühlt, jetzt Preisträgerin zu sein. Das so etwa ab 6:30. Und so ein bisschen, muss ich sagen, komme ich mir auch heute vor wie das Grimme-Komitee, weil wir euch ebenfalls 2 spannende Projekte aus dem Netz vorstellen wollen. Zum einen ist das .hiv, das ist eine Initiative, die sich für den Kampf gegen HIV und AIDS einsetzt. Und wir sprechen mit Jessica Schober, die sich auf eine Reise durch den deutschen Lokaljournalismus begeben will und dann darüber bloggt. Wenn ihr jetzt schon mehr darüber und auch über die anderen Themen wissen wollt, das war ja noch nicht alles, dann klickt ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Die andere Möglichkeit ist zurücklehnen, zuhören, überraschen lassen, je nachdem, wie ihr mögt. Wir wollen euch jede Woche nicht nur Themen aus dem Netz vorstellen, sondern auch Musik, und damit geht's jetzt los. Bei uns läuft diese Musik, die wir euch aus dem Internet vorstellen, dann unter dem Label Netzmusik. So viel ändert sich nicht zur restlichen Musik, die ihr hört, aber einen ganz großen Vorteil hat die Netzmusik, denn die meisten Tracks und Alben könnt ihr kostenlos und legal runterladen. Ist das nicht schön? Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr immer die passenden Links dazu. Und jetzt genug erzählt. Lasst uns gute Musik aus dem Netz hören. Und den Anfang macht heute Eli Thomas, aka Baloo. Der macht wunderbare Musik, stark angelehnt an den Sound der goldenen 60er. Und sein Album ist jetzt schon eins der Netzmusik-Highlights des Jahres. Zumindest für uns. Das ganze Album heißt Quiet Dreamer. Den Song, den wir jetzt hören, der hier schon im Hintergrund anrollt, When I Wanna. Viel Spaß damit. Netzmusik bei Trackback auf Fritz. Schöne, entspannte Musik, die holt mich gerade auch ganz gut runter. Bin noch ein bisschen aufgekratzt. Baloo, When I Wanna. Und wo es das gibt, gibt es noch viel, viel mehr, nämlich ein ganzes Album. Das heißt Quiet Dreamer von Baloo. Und ihr könnt es runterladen, kostenlos, legal. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den passenden Link dazu.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Und wie jede Woche sind wir jetzt an der Stelle in der Sendung angekommen, an der wir euch Links aus dem Netz vorstellen, von denen wir denken, die könnten euch doch auch interessieren. Diese Woche hat die erste Ladung Linktipps einen besonderen Schwerpunkt. Das ist Google. Denn aus unterschiedlichen Gründen wurde in der vergangenen Woche über den Suchmaschinengiganten berichtet. Und Wayne Schlegel, der stellt euch einige Links zum Thema vor, damit ihr die Übersicht behalten könnt.
Zuerst zum Leistungsschutzrecht. Kurz zusammengefasst, einige Verlage, zum Teil vertreten von der VG Media, wollen, dass Google bezahlt, wenn die Suchmaschine kurze Ausschnitte, sogenannte Snippets, von ihnen anzeigt. Google will nicht bezahlen und stattdessen die Artikel der Verlage bei der Suche einfach nicht mehr zeigen. Bei Kress.de und internetlaw.de könnt ihr euch in das Thema einlesen. Auch Gabor Steingart in der FAZ sowie Mario Sixtus und Thomas Stadler in ihren Blogs befassen sich mit der Debatte um das Leistungsschutzrecht. Steingart schildert die Angst der Verlage vor Google. Sixtus und Stadler ärgern sich darüber, was Steingart schreibt. Das beschreibt das Ganze zwar erstmal nur sehr grob, wir empfehlen euch diese beiden Texte aber, um beide Meinungen der Debatte zu verstehen. Und zu guter Letzt hat Google diese Woche auch noch damit begonnen, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen und erste Suchergebnisse zu löschen. Wir bei Trackback haben darüber berichtet, der französische Dienst ForgetMe soll bei dem Antrag auf Löschung bei Google helfen. Martin Weigert zeigt auf netzwertig.com anhand dieses Beispiels, wie nah Zensur und Datenschutz in diesem Punkt beieinander liegen können. Auch die Späh-Affäre lässt uns nicht los. Nachdem erst letzte Woche der Spiegel eine enge Zusammenarbeit von deutschen und amerikanischen Geheimdiensten aufgedeckt hat, kam jetzt der nächste Knaller. Der BND hat zwischen 2004 und 2007 Daten am größten Internetknoten der Welt in Frankfurt abgefangen und direkt an die NSA weitergeleitet. Das haben Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR aufgedeckt. Und wir fragen uns, was kommt als nächstes? Die Politik scheint die Späh-Affäre, so zumindest manchmal der Eindruck, nicht besonders zu interessieren. Diese Woche ging ein Video dazu durchs Netz. Hier weist der linken Politiker Gysi den Bundestagspräsidenten Lammert darauf hin, dass er nach wie vor abgehört würde. Lammert antwortet:
Im Unterschied zu Ihnen trage ich das mit Fassung, Herr Kollege Gysi.
Aus dem Netz gibt es für diese Aussage ordentlich auf den Deckel. Friedmann Karich hat als einer der ersten auf seinem Blog darüber berichtet. Und den passenden Tumblr, in dem Lammert Dinge mit Fassung trägt, gibt es natürlich auch schon. Während Lammert es mit Fassung trägt, abgehört zu werden, reagierte der Bund nicht so gelassen auf die Recherchen von Daniel Lücking und netzpolitik.org. Die haben herausgefunden, dass der Bundestag zum Teil sein Internet von Verizon bezieht, einer US-Firma, die offenbar gerne Daten an die NSA weitergibt. Nur wenige Tage später kam die Mitteilung, der Bund wolle nun den Netzbetreiber wechseln. Ist ja auch unangenehm, wenn die NSA alles mitlesen kann, oder? Genau. Wäre super, wenn das bei uns auch abgestellt würde.
Würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir nicht mehr überwacht würden. Die Linktipps waren das von Wayne Schlegel. Ich weiß, das ist jetzt erstmal eine Menge Stoff. Deswegen findet ihr das alles nochmal ganz sortiert im Blog zur Sendung aufgelistet. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Und dann könnt ihr euch das heute oder morgen, schon auf den Sonntag, in aller Ruhe nochmal durchlesen. Wir wünschen viel Spaß dabei. Das ist Schlomo mit Jeremy Boo Peep.
Someone that could say or do.
Lomo. Zusammen mit Jeremy und dem Song Boo Peep, Do You're Right. Shlomo und Jeremy, ja, zwei Künstler, die jetzt erstmal nicht so viel miteinander verbindet, fragt man sich, wie kommt das zusammen, dass die beiden Musik machen? Jeremy, der hat bis jetzt mit eher schnulzigen R&B-Hits und zusammen mit Kollegen wie 50 Cent die Charts gestürmt. Und Shlomo, das ist dieser Underground-Produzent aus L.A., der immer wieder überzeugende Elektromucke und so Remixe raushaut. Tja, wie kommen die zusammen? Man weiß es nicht genau, aber ihr habt es gehört, diese beiden Welten, wenn nicht Galaxien, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Und wo das herkommt, dieser Song Boo Peep, hört sich so ein bisschen an, irgendwie als würde ein Kind nach Worten für Ausscheidung suchen, Boo Peep. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt's, wo das herkommt, noch mehr. Die beiden haben nämlich noch mehr zusammen gemacht. Den Link zu Shlomos Soundcloud-Seite findet ihr bei trackback.fritz.de. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mehr hören. Und vielleicht macht's den beiden Kollegen ja so viel Spaß wie uns und wir können uns dann auf ein gemeinsames Album freuen. Wir werden sehen und euch auf jeden Fall darüber auf den Laufenden halten.
Fritz Trackback.
Und es gab mal wieder was zu gewinnen fürs Internet. Ja, an vielen Stellen, da hieß es immer wieder, der Oscar des Internets würde verliehen. Aber warum sollen wir jetzt Vergleiche bemühen, wenn das Original doch auch ganz ordentlich klingt? Der Grimme Online Award. Zum 14. Mal wurde der gestern in Köln verliehen. Circa 1300 Angebote aus dem Netz wurden eingereicht. 24 waren dann nominiert und 8 Preise und ein Publikumspreis gab es am Ende zu vergeben. Viele Zahlen lernt man immer als erstes im Radio, nicht so viele Zahlen auf einmal nennen. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Preisträger sind Netzpolitik.org, Jung und Naiv, Le Floyd und Pop auf dem Dorf, um nur ein paar zu nennen. Und außerdem gewonnen hat auch Pia Frey, die ist Mitbegründerin von Pressekompass.net. Und weil die jetzt schon wieder im Zug auf dem Weg nach Hause sitzt, haben wir heute Mittag schon mit ihr gesprochen über den Gewinn des Grimme Online Awards.
Hallo.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Bist du schon
Danke.
Ausgeschlafen oder habt ihr gestern noch ordentlich gefeiert?
Wir haben noch gefeiert und nein, ich bin nicht ganz ausgeschlafen.
Wie ist denn so eine Aftershow-Party vom Grimme Online Award? Trösten da die Gewinner, die Verlierer? Sind alle gut drauf? Liegen sich alle in den Armen? Oder?
Das auch, aber es war vor allem, fand ich bezeichnet, sehr, sehr digital nativ. Nämlich hingen wir eigentlich, sobald wir so unter uns waren, eigentlich nur noch über unseren Handys und haben die frohe Botschaft getweetet und getwittert und bei Facebook geschert und irgendwann haben wir erschrocken festgestellt, dass wir eigentlich auch miteinander feiern könnten, nicht nur mit unseren Fans.
Also ganz so wie es sich gehört für den Grimme Online Award. Kommen wir kurz zu euch und dem Grund, warum ihr gewonnen habt. Pressekompass, der soll ja eine Übersicht geben über die verschiedenen Meinungen zu politischen Themen, die neue Form quasi der alten Presseschau. Vielleicht magst du kurz erklären, was ihr da macht, damit auch alle wissen, wofür ihr jetzt den Preis bekommen habt.
Ja. Also wir haben da einen Kompass und da stehen statt Norden, Süden, Osten, Westen, stehen zu tagesaktuellen Themen die jeweils konträren Positionen gegenüber. Das heißt zum Beispiel WM Deutschland gewinnt, Deutschland verliert, auf der einen Achse, auf der anderen Achse, Löws Aufstellung macht Sinn, Löws Aufstellung macht keinen Sinn, so oder so ähnlich. Und dann positionieren wir in dieser Grafik eine Auswahl von 6 bis 10 deutschen internationalen Medien, die da eine Meinung zu haben und visualisieren damit sozusagen das Meinungsbild und dass man auf einen Blick sieht, okay, die 5 großen deutschen Tageszeitungen glauben alle, Deutschland wird verlieren. Dann ist da ein kleiner Block, der meint, Deutschland wird gewinnen und Löws Aufstellung mache Sinn. Und dann geben wir da dem Leser die Möglichkeit, sich selbst da drin zu positionieren. Und da kommen oft interessante Meinungsbilder zustande, nämlich, dass dann 40.000 Leser einer ganz anderen Meinung sind als die Medien zum Beispiel.
Es ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das anzugucken. Man kriegt relativ schnell und relativ gut diese Meinungen und auch die Fakten zum Thema in der Übersicht und in diesem Kompass kann man es auch nochmal ganz gut abschätzen, wohin denn die Meinung tendiert. Das klingt jetzt alles kompliziert, ist aber sehr einfach. Ich empfehle euch, einfach das mal anzugucken bei pressekompass.net. Was bedeutet denn jetzt der Preis für euch? Was glaubst du, kann oder wird das ändern für eure Arbeit? Geht es so weiter? Wie geht es jetzt weiter nach dem Gewinn des Grimme Online Awards?
Erstmal sonnen wir uns noch in dem Fame. Und für uns ist es ein Ansporn natürlich, so weiterzumachen und uns da weiter große Mühe zu geben, da die da gute Meinungsbilder zu erstellen, eine gute Zusammenfassung zu schreiben. Ja, es ist ein Ansporn und ob sich jetzt aber groß was ändert, so im Täglichen, das weiß ich nicht. Es fühlt sich jedenfalls erstmal sehr glamourös an.
Es könnte natürlich sein, dass die Klickzahlen ein bisschen nach oben gehen, weil viele jetzt von euch hören, das wird sich auch noch zeigen. Ganz sicher hast du ja für den Pressekompass gestern am meisten mitgefiebert, aber hattest du auch einen anderen Favoriten, also hast du dich für jemanden besonders mitgefreut oder auch geärgert, dass er oder sie den Preis nicht bekommen hat? Es gab ja viele tolle Angebote.
Ja, extrem. Und ein Angebot, Mediasteak, die habe ich kennengelernt bei der Nominierung und nutze sie seitdem ungefähr jeden zweiten Tag. Die machen eine Auswahl von den Filetstücken aus den Mediatheken und nehmen einem da die Arbeit ab, sich da durch diese riesigen unübersichtlichen Mediatheken fummeln zu müssen und machen da eine extrem gute Auswahl. Und den hätte ich sehr gegönnt.
Also ein ähnlicher Ansatz wie euch. Waren übrigens gestern auch bei Fritz hier im Interview. Könnt ihr sicher nochmal nachhören auf fritz.de, was sie da machen. Mhm. Lass uns nochmal kurz über die Veranstaltung an sich sprechen. Ich habe es mir auch angeguckt. Hab mich ein bisschen gewundert, dass die Moderatoren und Laudatoren so wenig netzaffin waren. Also Roger Cicero hat zum Beispiel ganz stolz verkündet, dass er jetzt eine Facebook-Seite hat und sogar einmal am Tag drauf guckt. Ihr habt jetzt ja den Preis schon mal unter uns. Wie hat dir denn die ganze Veranstaltung gefallen?
Es war schon sehr groß aufgezogen und irgendwie war es ja großformatiger alles, als ich erwartet oder gedacht hatte. Mich hatte auch ein bisschen überrascht, so dieser irgendwie immer wieder etwas internetferne Ansatz, der da durchgeschimmert hat. Es kam aber, ich glaube, das war aber, ich weiß nicht. Sie hat es gut gemacht, finde ich, die Moderatorin. Und man hat sich sehr gebauchpinselt gefühlt und es war ein extrem schöner Rahmen, in dem das stattfand. Und das Essen war auch sehr gut.
Also sehr, sehr, sehr diplomatisch. Auf Twitter habe ich ein paar andere Stimmen gelesen. Ist aber auch alles nicht so dramatisch. So oder so ist das wirklich eine große Ehre, mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet zu werden. An der Präsentation des Preises kann man vielleicht noch ein bisschen arbeiten, aber wir wollen jetzt ja nicht meckern. Ich empfehle euch auf jeden Fall, guckt euch den preisgekrönten Pressekompass von Pia und ihrem Team mal an, aber auch die anderen Preisträger und, ich betone das ganz ausdrücklich, auch die anderen Nominierten. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Die Links findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz. Und dir, Pia, nochmal herzlichen Glückwunsch auch ans ganze Team bitte ausrichten.
Danke.
Und vielen Dank fürs Interview.
Sehr gerne.
Dr. Vox mit Outcast und man könnte vermuten, dass sich der Dr. Vox da das ein oder andere Mal bei Videospielen und deren Sounds bedient hat. Dieser Song Outcast ist ein Song von vielen von der gesamten EP Frontier und wenn euch der Song schon gefallen hat, dann würde ich an eurer Stelle jetzt auf jeden Fall ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, denn weil das Netzmusik war und immer noch ist, findet ihr da den Link zum gesamten Album und zum Download von Dr. Vox. Schwarze Korthose, eine schwarze Weste, schwarzer Hut, ein Bündel Gepäck auf dem Rücken. Wenn ich so Zimmermänner auf der Wald sehe, dann kriege ich immer gleich Reiselust, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu romantisch. Falls ihr euch jetzt fragt, was erzählt er da, worüber redet der? Ihr kennt das sicherlich, nach dem Abschluss der Gesellenprüfung sind die Gesellen unterwegs, reisen herum, arbeiten und lernen ihr Handwerk kennen. Auch andere Handwerksgesellen, nicht nur Zimmermänner, die gehen auf die sogenannte Walz. Das ist eine uralte Tradition und die Gesellen, die müssen sich übrigens in dieser Zeit auch von ihrer Heimatstadt fernhalten. Soweit, so gut. Aber warum erzähle ich das? Vor allem hier bei Trackback, die sich mit Internetthemen beschäftigt. Ich erkläre es euch. Bald ist nämlich die Journalistin Jessica Schober auf Walz. Die hat aber dann keinen Hammer und Nägel dabei, sondern Stift und Block. Sie nennt das Ganze Wortwalz. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen und geklärt, was das denn wohl ist, diese Wortwalz.
Hallo, grüß dich.
Damit alle verstehen, ich habe mich ja so ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt, aber damit alle verstehen, worüber wir reden. Kannst du in ein paar Sätzen erklären, was du vorhast? Was ist die Wortwalz?
Ja, also die Wortwalz, das ist eigentlich eine Idee, dass ich einen Sommer lang durch Deutschland ziehe und in verschiedene Lokalredaktionen gehen möchte und es dort genau machen möchte, wie eben sonst auch die Zimmerleute und andere Handwerksgesellen. Ich gehe hin, sage Hallo, kann ich hier arbeiten? Habt ihr für mich Kost und Logis? Und kann ich dann einfach lernen, wie ihr arbeitet? Also kann ich neue Techniken herausfinden? Kann ich verstehen, wie hier gearbeitet wird, in dem Fall im Lokaljournalismus?
Wo die Zimmerleute eben auf eine Baustelle gehen und sagen, kann ich hier irgendwo noch ein paar Nägel in die Wand kloppen? Sagst du, kann ich vielleicht noch ein, zwei Zeilen für euch schreiben? Du sammelst ja im Moment per Crowdfunding für deine Wortwalz in dem Video dazu, wo du erklärst, was du machst, sagst du das hier. Wir hören da mal kurz rein.
Ich will wieder raus aufs Land. Ich will zu den Kaninchenzüchtern, zum Schützenfest und zu den Insektensammlern.
Ausgebildet wurdest du als deutsche an der deutschen Journalistenschule. Normalerweise wollen dann alle zum Spiegel oder zum Tagesthemen. Das, wo du hin willst, was du jetzt schilderst, das gilt ja fast schon so als Abstellgleis. Woher kommt denn deine Begeisterung für den Lokaljournalismus?
Ich finde den Lokaljournalismus wirklich toll. Ich glaube, dass da tatsächlich auch die Geschichten geschrieben werden, die die Leute interessieren. Also sei das jetzt das Schützenfest, sei das jetzt die Feuerwehrübung, wo ein Haus gelöscht werden muss, was gar nicht brennt, oder sei das auch ein Fest im Kindergarten. Das sind Sachen, die vor Ort passieren und die Leute, die dort wohnen, nehmen das schon sehr ernst. Das ist dann gar nicht so zum drüber lustig machen. Ich finde auch nicht, dass ein Abstellgleis ist, sondern da habe ich eigentlich am ehesten noch die Chance, dass meine Texte auch gelesen werden.
Du selber wirst ja auch über deine Reise bloggen, zwar ohne eigenes Laptop oder Telefon, aber eben überall da, wo man dich dann auch lässt. Zudem willst du dir ja auch Lokalblogs ganz gezielt anschauen, habe ich gelesen. Ja. Sind Blogs nicht eigentlich auch die Zukunft der lokalen Berichterstattung, des Lokaljournalismus?
Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich finde, da gibt es ein paar tolle Initiativen. Also sei das jetzt ein Blog wie Heddesheim-Blog, ja, oder auch die Prenzlauer Berg-Nachrichten. Da werden ja lokale oder sogar hyperlokale Nachrichten gemacht. Und das eben auch auf einer Internetseite, wo ich sage, okay, ich muss als Lokalzeitung nicht mehr so diese Chronistenpflicht erfüllen, so jedes Ereignis abhaken, sondern ich kann auch im Lokalen richtig spannende Themen finden und Geschichten erzählen. Und ich glaube, dass sich gerade auch das im Netz abspielen wird. Ich finde diese Lokalblogger, die es da gibt, wahnsinnig mutig. Die haben ja oft dann entweder die Zeitung als Konkurrent oder auch nur wenig Unterstützung. Deswegen würde ich da gerne auch mal vorbeischauen. Für mich ist es eigentlich ganz natürlich, dass das auch zur heutigen Form der Lokalberichterstattung dazugehört. Deswegen kann ich die eigentlich gar nicht außen vor lassen.
Du, ich habe es erwähnt, sammelst bei Startnext für deine Reise. 142 Euro war dein erstes Ziel fürs Zugticket. Das hast du jetzt ja schon gesprengt. Du bist bei knapp 1400 Euro. Dein eigentliches Ziel war aber auch, Menschen und Redaktionen zu finden, die dich bei ihnen arbeiten lassen. Also einfach Unterstützer zu suchen, auf dein Projekt aufmerksam zu machen. Ja. Man sieht es jetzt nicht nur an der Summe, die du quasi verzehnfacht hast, sondern auch an den ganzen anderen Reaktionen, dass da wirklich sehr viel zurückkommt. Was gefällt denn den Leuten so sehr an deinem Projekt, an der Wortwahl?
Tja, das frage ich mich auch. Also ich bin ehrlich gesagt wirklich ziemlich plattgewalzt, jetzt was das angeht, dass ich da so viele Reaktionen zu bekomme, ist wirklich toll. Wir haben an die 40, 50 Redaktionen geschrieben, einige mit ganz rührenden Nachrichten und Bildern auch, die gesagt haben, Mensch, komm unbedingt vorbei bei uns, wir zeigen dir, wie wir Lokalberichterstattung machen. Ich frage mich auch, warum das jetzt so gut ankommt, dass ich jetzt sogar Radiointerviews gebe.
Ja.
Ich glaube, es hat so ein bisschen was davon, dass viele in den Redaktionen auch sitzen und gerne von ihrem Schreibtisch aufstehen würden. Und diese Freiheit, auf die Straße zu gehen, die ist ja da. Und manchmal traut man sich vielleicht nicht so ganz. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Mut komplett in der Hose habe. Aber ich probiere das mal. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen viele auch sagen, okay, da probiert mal jemand was Neues, das unterstütze ich. Und darüber freue ich mich natürlich wahnsinnig.
Die Handwerksgesellen machen das seit über Hunderten von Jahren. Kann das vielleicht auch was sein, dass man sagt, du probierst das jetzt aus, das ist vielleicht ein Modell für die Zukunft?
Also ich hätte da sicher nichts dagegen. Ich glaube, dass man praktische Erfahrungen sammelt und sich wieder überlegt, wer liest meine Geschichten eigentlich, wo sammle ich die Themen ein, die spannend sind. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Nützliches fürs journalistische Handwerk. Die Wortwahl jetzt verpflichtend für alle einzuführen, würde vielleicht auch dem widersprechen, dass ja die Wandergesellen, die hier in Deutschland unterwegs sind, das auch als was sehr Besonderes bezeichnen. Die sagen zum Beispiel manchmal, das sind die Mutjahre, die man hat nach den Ausbildungsjahren, ne? Wo man sozusagen rausgeht und sich ausprobiert. Und wer immer diese Mutjahre oder Mutmonate machen möchte, finde ich, kann das ja gerne ausprobieren.
Vielleicht also ein Modell auch für andere. Jessica macht es jetzt vor, wird darüber auch bloggen bei wortwalz.de. Mhm. Ende Juli, also in einem Monat, geht's los. Bis zum 20. Juli könnt ihr Jessica noch unterstützen, wenn ihr wollt. Alles dazu, die ganzen Links findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Jessica, erstmal einen erfolgreichen Start nächsten Monat. Und vielleicht kommst du mal in Berlin und Brandenburg vorbei, dann kannst du dich ja mal bei uns melden und erzählen, wie es so läuft.
Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich drauf.
Jessica, viel Spaß, jede Menge Erfahrung, jede Menge Mut und danke für das Interview.
Jo, danke. Tschüss.
Ciao. Thank you. Ryux mit Lucifer. Das ist neue Musik aus Brooklyn und Ryux, der hat als junger Produzent gleich mal das Netlabel Bad Panda Records auf sich aufmerksam gemacht. Und das heißt für uns, da könnte noch einiges kommen von Ryux. Wir hoffen auf jeden Fall, dass der Kollege ein bisschen Wind in die Netzmusikwelt bringt. Sollte es was Neues von ihm geben, hört ihr das hier bei Trackback natürlich als erstes. Und die aktuellen Sachen, die findet ihr im Netz und bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
So, jetzt mal ohne Mist. Was würden wir nur ohne Bewertung im Internet machen? Ja, um wirklich Infos zu einem Produkt zu bekommen, sind Bewertungen einfach eine super Sache. Vielleicht sogar die einzige wirkliche Informationsquelle. Das weiß jeder, dem der Verkäufer im Laden schon mal den Beipackzettel vorgelesen hat, weil er keine Ahnung hatte. Ich habe das zumindest schon mal erlebt. So, warum erzähle ich euch das jetzt alles? Seit dieser Woche steht ein Fall vor Gericht, in dem ein Mann 70.000 Euro zahlen soll, weil er bei Amazon eine negative Bewertung abgegeben hat. Der erste Reflex, wenn man das hört, ist was? Der zweite Reflex ist Mist, kann mir das auch passieren. Und wir wollen klären, was es mit dem Fall auf sich hat und was das für eure Bewertung bedeutet. Und dazu haben wir mit dem IT-Anwalt Christian Solmecke gesprochen.
Hi.
In dem Fall ging es ja um ein Fliegengitter zum Preis von 22,51 Euro. Der Kunde war jetzt damit nicht zufrieden, hat seinem Ärger in der Bewertung Luft gemacht. Ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber wie kann daraus ein Verfahren werden, das sich jetzt um 70.000 Euro dreht?
Ja, klingt wirklich unglaublich. 70.000 Euro ist der Streitwert und gezahlt werden sollen ungefähr 30.000 Euro, immer noch eine Menge Geld. Und der Hintergrund ist, dass der Kunde das Fliegengitter bzw. die Bauanleitung von dem Fliegengitter negativ bewertet hat und gesagt, das klappt so nicht, wie es in der Bauanleitung drin steht. Und in der Folge gab es noch ein paar E-Mails und dann ist dem Händler sein Amazon-Account gesperrt worden. Und hier sagt der Händler, deswegen sind mir Verluste entstanden in Höhe von rund 30.000 bis 40.000 Euro und die möchte ich bitte von dir, lieber Bewertender, wiederhaben.
Genau, der Kunde hatte sich beschwert, dass er jetzt von dem Händler gebeten wurde oder aufgefordert wurde, diese negative Bewertung zurückzunehmen. Dann hat Amazon gesagt, das geht gar nicht, hat das Konto gesperrt. So ist jetzt dieser Wert entstanden. Wie schätzt du denn da die rechtliche Lage ein? Also wer hat Recht in diesem Verfahren?
Also zunächst einmal ist es Fakt, dass der Händler dem Kunden wohl gedroht hat in einer E-Mail und dass wahrscheinlich eher diese Drohung dann dazu geführt hat, dass Amazon das Konto geschlossen hat und nicht so sehr die negative Bewertung. Und eine negative Bewertung ist im Übrigen auch nichts Schlimmes. Jeder kann jeden negativ bewerten, solange er dabei neutral bleibt, ist das die freie Meinungsäußerung. Schwierig wird es dann, wenn man eine unwahre Tatsache äußert und darum geht es in diesem Fall. Hier heißt es nämlich, die Bedienungsanleitung war falsch und der Händler sagt, nix da, meine Bedienungsanleitung war richtig, weil du gelogen hast, wurde mir das Konto gesperrt und deswegen habe ich jetzt einen hohen Schaden.
Viele drücken jetzt wahrscheinlich in diesem Verfahren, würde ich mal schätzen, dem Kunden die Daumen, weil ja grundsätzlich jetzt jeder will, dass bewertet werden soll, ganz offen, ganz frei. Jetzt habe ich aber auch immer wieder von Händlern gelesen, die der anderen Seite, sage ich mal, die Daumen drücken, weil Kunden in Bewertungen immer unverschämter würden. Bewertungen sind ja auch für Händler unglaublich wichtig. Hast du ein paar Tipps, wie wir jetzt bewerten sollten, um A, nicht verklagt zu werden und 70.000 oder 30.000 Euro zu zahlen und B, auch um, ich sag mal, für ein faires Miteinander zu sorgen?
Ja klar, also man sollte zunächst einmal immer nüchtern bleiben, nie ausschweifend, nie beleidigend, nie in den Bereich der Schmähkritik rein, also so ein Ablästern, das sollte man einfach lassen. Das heißt, nüchtern sagen, hat mir nicht gefallen, das ist alles in Ordnung und ich sollte bei der Wahrheit bleiben. Auch das ist ganz wichtig, nichts hinzudichten, nichts weglassen, sodass der Sinngehalt verfälscht wird, ganz nüchtern, neutral die Wahrheit sagen, dann habe ich vom Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht und dann kann mir auch nichts passieren.
Wird es denn jetzt in dem aktuellen Fall, du sagtest, es geht jetzt darum, hat er die Unwahrheit gesagt, hat er nicht die Unwahrheit gesagt, wird das so leicht nachzuweisen sein?
Naja gut, man kann sich die Bedienungsanleitung durchlesen, auch das Gericht kann sich die Bedienungsanleitung durchlesen und dann können die tatsächlich auch versuchen, damit das Fliegengitter einzubauen. Soweit ich weiß, sind hier Kleinbuchstaben und Großbuchstaben in der Bedienungsanleitung verwechselt worden und deswegen klappt das so nicht und es scheint so zu sein, als wenn die Aussage des Kunden sogar wahr ist und wenn das sich so rausstellt, wird er sehr sicher auch die Klage gewinnen und ob dieser Nachweis erbracht werden kann, dass hier wirklich 30.000 Euro Schaden entstanden sind wegen Gewinnausfall. Naja, das steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Kann aber sein, wenn das Fliegengitter in der Vergangenheit sich so gut verkauft hat.
Es bleibt also im aktuellen Fall spannend. Ein Urteil wird Ende Juli erwartet. Wir behalten das im Auge und auch Christian Solmecke wird weiter darüber berichten. Im Text und im Video auf seiner Internetseite, also auf jeden Fall eine gute Adresse, um auf den Laufenden zu bleiben. Für euch sollte hängen bleiben, wenn ihr Bewertungen schreibt, immer fair sein, nichts Falsches behaupten und dann seid ihr auf der sicheren Seite, seid von dem Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Dir, Christian, sehr vielen Dank fürs Interview und für die Einschätzung des Falls.
Sehr gerne.
Und Hörer, willkommen zum Fußball. Das erste Achtelfinale Brasilien gegen Chile läuft, 60. Minute, es steht 1:1, also ein munteres Spielchen. Und ihr merkt, ja, auch wir kommen wie alle anderen nicht an der WM in Brasilien vorbei, auch die Netzmusik nicht. Ihr hört hier gerade noch ausklingen Fluxo mit Balancha. Und die Kollegen von Jamendo, die haben eben wegen dieser Fußball-WM in Brasilien einen feinen Sampler zum Thema Brasilien zusammengeschraubt. Neben dem eben gehörten Balancha von Fluxo sind da viele andere schöne Songs drauf. Hört auf jeden Fall mal rein, auch als Nicht-Fußball-Fans. Links dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Die Revolution im Internet hat begonnen. Ja, so lauten zum Teil zumindest die Schlagzeilen. Klingt jetzt alles martialisch, ist es aber gar nicht. Es geht nämlich um die neuen Top-Level-Domains. Also neben .com, .de, .us und was auch immer, wird es mehr und mehr auch neue Endungen geben, wie zum Beispiel .berlin, das ist schon online, .pizza oder .shop oder. Ist erstmal eine schöne Sache, ist zum Teil aber auch heiß diskutiert worden. Darum soll es jetzt aber an dieser Stelle nicht gehen, um diese Diskussion, sondern darum, wie eine Initiative diese Veränderung im Internet für eine bis jetzt wirklich einmalige Idee genutzt hat. .hiv heißt die Initiative und die will mit eben der Top-Level-Domain .punkt oder .hiv Geld sammeln und Aufmerksamkeit schaffen für das Thema HIV und AIDS. Wie das funktioniert, darüber haben wir gesprochen mit Caroline Silbernagel, die ist Mitbegründerin und CEO von .hiv.
Hallo Jonte.
Ich habe immer gelernt, eine gute Idee, die lässt sich oder muss sich in wenigen Sätzen erklären und verkaufen lassen. Kannst du .hiv in ein paar Sätzen auf den Punkt bringen?
Ich versuche mein Bestes. Also .hiv, das kann man, glaube ich, kurz zusammenfassen. Du hast es auch schon angesprochen, bringt die neue Domainendung .hiv ins Internet. Unsere Kernidee ist dabei, dass wir die digitale Entsprechung zur roten AIDS-Schleife schaffen wollen. Ein international verständliches und universelles Symbol der Solidarität für die Bekämpfung von AIDS. Das ist eigentlich im Kern zusammengefasst, was wir tun. Wie wir es machen, ist eigentlich vor allem dadurch, dass wir den Internetseiten einen innovativen Twist verpassen. Wir bauen nämlich ein Mikrospendenprogramm in die Domains. Das bedeutet, dass jeder Besuch der Internet-User auf eine .hiv-Webseite eine kleine Spende an HIV-Projekte auslöst. Die Spende wird von .hiv finanziert. Wir nehmen das Geld aus den Überschüssen des Domainvertriebs und packen es in einen Finanzierungspool und warten auf die Internet-User, die Seiten zu besuchen, um dann die Unterstützung an HIV-Projekte auszuzahlen.
Wir erklären es, ich hake mal kurz ein, wir erklären es nochmal. Ja. Das heißt zum Beispiel eine Internetseite, meinetwegen Google, kann sagen, es gibt jetzt nicht nur Google.de, Google US, Google und so weiter, sondern es gibt auch Google.hiv. Dafür bezahlen sie an euch Geld, das sind ungefähr $150 im Jahr. Dieses Geld wandert dann in einen Spendentopf und wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht auf google.de, sondern google.hiv, dahinter steckt die gleiche Seite, wird dieses Geld eben ausgeschüttet an Initiativen, soziale Projekte, die das Thema AIDS und HIV unterstützen. Habe ich das so ganz kurz richtig zusammengefasst?
Genau so ist es. Im Grunde ist es wir wenden uns wirklich mit dem Produkt vor allem an Unternehmen, weil es für sie ganz einfach ist, diese digitale rote AIDS-Schleife zu tragen. Sie leiten im Grunde, wie du sagst, nur auf ihre Standard-Homepage weiter. Der Internet-User bekommt eine zweite Eingangstür zum selben Webinhalt, die aber inhaltlich und eben auch sozial aufgeladen ist durch diese besondere Domain-Endung und eben durch die Mikrospende, die er durch den Besuch auslöst. Der Internet-User kann also mit einem Besuch, mit einem Klick Gutes tun. Das Unternehmen unterstützt das Thema durch die Sichtbarkeit der Domain als Solidaritätssymbol und gleichzeitig durch die jährliche Registrierungsgebühr.
Ich habe mich gefragt bei dieser ganzen Geschichte, also die Unternehmen oder wer auch immer, kann ja auch eine Privatperson sein mit der .hiv, genau, kauft jetzt diese Domain, das Geld wandert in den Topf. Warum muss es nochmal diesen Klick geben? Das Geld ist ja da, das könnte ja auch ohne den Klick ausgeschüttet werden.
Das stimmt, aber das wäre eine sehr kurzfristige Geschichte, weil Internetseiten nur dadurch funktionieren oder das Internet an und für sich nur dadurch funktioniert, dass es eine Infrastruktur ist, die auch genutzt wird. Das heißt, ohne den Traffic würden die Internetseiten einfach nur im Internet sitzen und dort nicht besucht werden und entsprechend auch eigentlich nur totes digitales Land sein. Und das wollen wir ja gerade nicht. .hiv oder die digitale rote AIDS-Schleife lebt eben vor allem dadurch, dass sie eben nicht nur existiert, sondern eben auch gesehen wird. Der kommunikative Effekt kommt vor allem durch die Mikrospende zusammen, weil erst die sozusagen die Internet-User auch motiviert, die Seiten zu besuchen. Und so.
Ihr wollt also quasi auch die User mit in die Verantwortung nehmen. Also sie müssen auch klicken, damit letztendlich was passiert.
Genau.
Das ist ja auch eine ganz wichtige Säule eurer Initiative, eben Aufmerksamkeit schaffen. Geld ist das eine, das andere ist die Aufmerksamkeit. Ihr versucht jetzt das, was ihr macht, ja auch offen und transparent wie möglich zu gestalten. Die Community darf ja auch entscheiden, welche Initiativen das Geld bekommen und so weiter. Gerade jetzt bei so sozialen Projekten und einem sensiblen Thema wie HIV und AIDS steht man ja oft unter besonderer Beobachtung. In knapp 2 Monaten geht's wirklich los. Da gehen die online. Wie hoch ist denn die Anspannung bei euch vor dem Start?
Oh Gott, wir sind natürlich im Endspurt. Aber ehrlich gesagt, also es macht enorm Spaß unter dem Ganzen. Also natürlich haben wir viel Druck, es muss noch viel fertig werden, bis wir endlich an den Start gehen können. Aber wir freuen uns sehr, dass wir wirklich in den letzten 3 Jahren, seit wir aktiv daran arbeiten, das an den Start zu bekommen, viel Unterstützung und viel Netzwerk schon aufbauen konnten. Die Deutsche AIDS-Hilfe wird mit uns starten. Alicia Keys, HIV Charity, Keep a Child Alive ist mit an Bord. Die HIV Charity von MTV, die MTV Staying Alive Foundation hat vorregistriert. Also Blogger sind mit dabei. die Community freut sich auf uns. Wir geben ja die Domains auch kostenlos an HIV-Organisationen. Also von der Seite her kriegen wir sehr, sehr viel Rückenwind und auch sonst auch kommerzielle Startkunden sind mit an Bord. So gesehen überwiegt zum Druck und zur Aufregung auf jeden Fall die Vorfreude, dass wir jetzt endlich starten können.
Am 26. August gehen die Domains online. Du hast es schon gesagt, es sind viele Player mit dabei. Google HIV zum Beispiel wird es auch geben. Weltweit startet das ganze Projekt. Das heißt auch, viele, viele Leute können da mitmachen. Sogar Bono konntet ihr mit eurer Idee überzeugen, habe ich gelesen.
Ja, genau. Das war der letzte Coup jetzt unseres Mitgründers Michael Trautmann. Der ist auch Vorstand der Kreativagentur Think in Hamburg und war letztens auf dem Kreativfestival in Cannes, den Cannes Lions. Und dort hat Bono gesprochen und er hatte die Möglichkeit, vor dem ganzen Publikum die Idee nochmal vorzustellen und bei Bono auch ein bisschen glänzende Augen auszulösen. Und wir sind jetzt tatsächlich mit den Red Products auch im Gespräch und hoffen, dass wir bis spätestens zum Welt-AIDS-Tag, 1. Dezember diesen Jahres, auch ein Red.HIV im Internet haben.
Red, das ist die Initiative von Bono. Noch kurz zur Erklärung, wenn Bono mit im Boot ist, dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wenn ihr euch weiter über .HIV informieren wollt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr die passenden Links. Ich, und das ist meine ganz persönliche Meinung, finde die Idee erstmal super. Jetzt werden wir sehen, wie das Ganze anläuft und funktioniert. Wir dürfen also gespannt sein. Dir, Caroline, und auch deinem ganzen Team. Also viel Erfolg und danke fürs Interview.
Herzlichen Dank euch.
Tamara Laurel, Sweet. Und wenn es euch gefallen hat, dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn ihr könnt den ganzen Song kostenlos und legal im Internet runterladen und den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Blogger privat, eine Rubrik dieser Sendung, ein einfaches Prinzip. Wir sprechen über einen Blog und das mit den Menschen dahinter. Jede Woche machen wir das. Und wer hier dann bei uns in der Sendung ist, der darf auch bestimmen, wer als nächstes kommt. Letzte Woche war André Herrmann bei uns und der wollte in dieser Woche dann Folgendes hören.
Ich finde es sehr schön, wenn es der Herr Andreas Glum wäre. glum.wordpress.com. Er schreibt sehr, sehr tolle Geschichten und ja, lese ich alles.
Gesagt, getan. Ich habe ihn angemeldet, den Andreas Glum. Er hat gesagt, machen wir. Und da ist er. Abend, Andreas.
Ja, hallo.
Wenn man über dich liest, kommt immer wieder das Thema auf, wann schreibt der Glum denn endlich sein erstes Buch?
Ja,
ich habe jetzt geguckt und kein Buch von dir gefunden. Bloggst du einfach viel lieber, als Bücher zu schreiben?
Nee, da kann man nur nicht sagen. Aber das ist halt nicht so einfach, einen Verlag zu finden, der die Sachen, die ich schreibe, jetzt so wild darauf ist zu verlegen. Also das hat bisher einfach noch nicht funktioniert. Es gab Kontakte, aber geklappt hat es bisher nicht.
Aber wenn man zurückguckt, seit mehreren Jahren läuft diese Diskussion.
Das war, ja. Wobei die letzten Jahre ich dann irgendwo noch aufgegeben habe. Und jetzt lasse ich es einfach auf mich zukommen. Also das wird schon irgendwann mal soweit sein, sicher. Aber bis jetzt nicht. Ne? Also bis jetzt muss man schon noch im Internet lesen.
Ist ja auch nicht so dramatisch, im Internet zu lesen. Du hast ja einige Geschichten da in deinem Blog. Die erzählen in der Regel von dir und dem, was du erlebt hast. Als ich da so ein bisschen durchgelesen habe, habe ich mich gefragt, wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion steckt denn in deinen Geschichten?
Ja, also eigentlich nicht erlebt ist gar nichts. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ob das jetzt immer so ganz genau stimmt, gut, da kann man drüber streiten. Aber eigentlich ist das schon, haut schon hin, ja. Doch.
Also sehr nah am Leben.
Genau, ja.
Hast du denn manchmal Angst, dass dir dann irgendwann, dass du irgendwann alles erzählt hast und dir die Geschichten ausgehen?
Ja, die Angst hatte ich schon öfter. Aber komischerweise, wenn man jeden Tag sich irgendwie hinsetzt, passiert eigentlich immer irgendwas. Also bisher hat es jedenfalls immer noch gereicht, dass irgendwas Neues auftaucht. Und zur Not reicht ja auch die Gegenwart. Also wenn man muss ja nicht immer von früher erzählen, man kann ja einfach sich umgucken, was heute ist. Und dann ist da irgendwie jeden Tag was Neues. Also, ne?
Was machst du denn, wenn du nicht gerade Geschichten schreibst? Also was erlebst du? Wovon kannst du noch erzählen?
Wie gesagt, also eigentlich, wenn man so sich bei den Freunden umguckt, da passiert was bei mir, tja, so, keine Ahnung. Mit dem Hund rausgehen, ganz genau, trifft man Leute. Also eigentlich passiert immer irgendwas im Leben, ne? Worüber man schreiben kann.
Haben wir jetzt im Hintergrund gerade deine Freundin gehört?
Ja, genau, die sitzt hier am Tisch. Ja, die hält hier das Kabel fest, weil ansonsten würde es nämlich hier rauschen und knistern, knacken.
Die ist ja auch nicht ganz unbeteiligt, Susanne Eckert an deinem Blog. Die macht immer mal wieder Bilder zu deinen Geschichten. Ja. Wie läuft das denn? Malt sie ein Bild und du schreibst dann eine Geschichte oder umgekehrt?
Nö, das ist eigentlich ziemlich unabhängig. Also sie malt und zeichnet für sich und ich nehme dann manchmal von ihr Sachen, die zu meinen Texten passen. Also in der Regel läuft es so rum. Also da wir zusammenleben, passen die Dinge in der Regel zusammen. Aber es ist nicht so, dass wir speziell dazu was schreiben oder malen. Das ergibt sich dann einfach so.
Sehr schön. Also eine ergänzende Beziehung in Bild und in Schrift quasi.
Ja,
das,
schön.
Dass du gut autobiografisch schreiben kannst, das zeigst du ja an deinem Blog. Wir haben auch gerade drüber gesprochen. Jetzt habe ich was ganz Interessantes gesehen. Du bietest auch das Schreiben für andere an. Also ich kann dich quasi als meinen persönlichen Biografen buchen. Wie läuft das denn ab?
Ja, sagen wir so, dieser Service, der ist da noch im Internet drin. Das hat so nie wirklich funktioniert.
Okay.
Und es ist auch nicht so toll. Ich habe das zwar da mal versucht und war nicht so der Bringer. Also war dann irgendwie nicht. Aber kann man schon machen, klar.
Ich fand die Idee auf jeden Fall sehr nett, dass ich mir quasi meinen Biografen buchen kann.
Ja, gut, das gibt's ja. Man kann das ja machen. So Autobiografie-Services gibt's ja einige, die das machen.
Was machst du denn lieber, Geschichten schreiben oder vorlesen?
Schreiben, auf jeden Fall, ja. Also eins muss ich sagen, also mit dem Buch, wir bereiten gerade eine Art Hörbuch vor, wo ich allerdings nicht selber lese, sondern jemand anderes, das machen wir schon.
Also du lässt lieber lesen.
Genau, mein bester Freund, genau, der auch in den Geschichten vorkommt, Carlos heißt der, der liest die ganzen Sachen.
Einige
der Sachen.
Okay, jetzt ist es gute Tradition, dass wir bei Blogger Privat eine Kurzfragerunde haben. Bist du bereit dafür?
Jo, ich denke.
Der oder das Blog?
Der, also ich sage immer der Blog, wobei eigentlich, wenn man es wirklich, also das heißt ja das Weblog eigentlich, also webbasiertes Logbuch, also eigentlich müsste man das Blog sagen, aber da kommt mir nicht über die Lippen, also der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Oh, das ist mir egal. Das ist oder Windows, ja. Keine Ahnung, ja. Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus Accounts oder sonstiges hast du insgesamt?
Ich habe nur Twitter, ja.
Hardcore oder Casual Gamer?
Gar nicht. Ja, ich habe eine Zeit lang Eishockey gespielt am Rechner, aber ansonsten war das.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit oder Sicherheit? Das müsste man natürlich Freiheit sagen. Ne?
Mhm. Wie du magst. Also du sagst Freiheit.
Was? Ja, Freiheit von Sicherheit untermauert.
Achso. Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Ja, da kommt drauf an. Manchmal bin ich überrascht. Manchmal weiß ich gar nichts mehr davon. Wenn das länger her ist, dann überrascht mich die Tatsache, dass ich da nichts mehr davon weiß. Das finde ich manchmal nicht schlecht. Ja.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst sowas im Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ja, okay, da habe ich mich für die Rika Kinches heißt die entschieden. Die hat einen Blog, der heißt Hausdrachen. Die Rika Kinches ist eigentlich eine Filmemacherin, die kommt aus Transsilvanien, ist aber schon lange in Deutschland, ist ja auch verheiratet und die lebt in Berlin, ja, kann sein. Die schreibt unheimlich gut. Die hat nur ein Problem, die schreibt relativ wenig.
Das macht ja nichts. Wenn sie gut schreibt, dann...
Ah, schreibt super, ja. Die ist wirklich klasse.
Jetzt ist es Tradition, dass wir auch immer gerne noch eine zweite Empfehlung haben. Hast du noch eine zweite Empfehlung für uns?
Ja, da habe ich mich... Also entweder der Kiezneurotiker, das ist ein Berliner Blogger, wenn ihr den noch nicht vorgestellt habt, der ist Kiezneurotiker. Nee, Kiezneurotiker, doch. Habt ihr den noch nicht gehabt?
Das weiß ich nicht. Müsste man nachgucken. Was macht der denn?
Ja, der schreibt so über seinen Kiez in Berlin und das macht er sehr gut, sehr witzig. Schießt schon mal übers Ziel hinaus, aber das ist ja in Ordnung. Wenn ihr den schon habt, dann einfach schwimmen, gibt es noch einen Blog von jemand, der über seinen Alltag im Krankenhaus schreibt als Pfleger.
Sehr spannend. Auf jeden Fall, guck mal, haben wir sogar drei Vorschläge von dir bekommen. Sehr schön, es wird spannend bleiben. Wer wird Weltmeister?
Wer wird Weltmeister? Ja, eigentlich habe ich ja für Uruguay getippt, aber die gefallen mir nicht. Wer wird Weltmeister? Dann wohl vielleicht doch...
Costa Rica,
richtig.
Okay, dann die letzte und für mich vielleicht die wichtigste Frage. Welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen?
Welche Frage ihr vergessen habt zu stellen? Naja, also jedenfalls die Frage mit dem Buch hast du drin, deswegen...
Also alle Fragen dabei.
Ganz genau.
Fantastisch. Ja. Das heißt, ein weiteres perfektes Interview hier bei Blogger Privat. Ja. Wenn ihr gerne schöne Geschichten lest, dann empfehle ich euch mal ins Blog von Andreas Glum reinzuschauen, weil ein Buch gibt's leider noch nicht. Bei trackback.fritz.de findet ihr den passenden Link dazu. Und dir, Andreas, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg mit dem Buch, wenn es dann irgendwann klappt.
Okay, danke.
Juti, danke, jo, ciao.
Where are
Yes We Brace mit Colossus. Kurz vor 8 am Samstagabend bei Fritz und Yes We Brace sind morgen hier zu Gast in den Fritz-Studios bei Unsigned. Das ist unsere Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Also von 17 bis 20 Uhr einschalten, da gibt's neue Musik ohne Plattenvertrag, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt. Und ich rede schon wieder so schnell, weil wir hier langsam fertig werden müssen. Wir müssen Feierabend machen. Machen wir es kurz. Trackback.fritz.de, da findet ihr alle Infos zu dem, was wir heute gemacht haben und nachher auch den Podcast der Sendung. Hier kommen jetzt Lexi und Carl Paul mit dem Soundgarden. Noch was vergessen? Nein, ich bin Jonte Weiland. Danke fürs Zuhören und sollte noch was sein, schickt mir eine Mail. Macht's gut. Tschüss.
Und das hört man.